Stell dir vor, du wachst morgens auf, greifst nach deinem Smartphone und stellst fest, dass dein Computer die halbe Nacht durchgearbeitet hat.
Und wir reden hier nicht von irgendeinem Windows-Update, ne?
Genau. Wir reden davon, dass er sich am Telefon mit dem Besitzer deines Lieblingsrestaurants gestritten hat, um dir einen Tisch für Freitagabend zu besorgen.
Völlig autonom.
Richtig. Und danach hat er sich noch kurz durch deine endlosen Amazon-Bestellungen gewühlt, um deine Steuererklärung vorzubereiten. Und ganz nebenbei programmiert er noch eine kleine App, die du gestern beim Kaffeetrinken mal so beiläufig als Idee in den Raum geworfen hast. Alles komplett eigenständig, während du geschlafen hast.
Also, wenn man das so hört, klingt das echt nach einem ziemlich überdrehten Pitch für so einen Science-Fiction-Film aus den 90ern.
Absolut.
Aber das Faszinierende ist ja, wenn wir uns die Quellen ansehen, die wir für unsere heutige tiefgehende Analyse auf dem Tisch haben, dann ist das eben keine Fiktion mehr. Das ist die schlichte, gut dokumentierte Realität des Jahres 2026.
Und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir haben uns nämlich für dich, der uns gerade zuhört, durch einen Stapel wirklich außergewöhnlicher Dokumente gearbeitet. Das sind interne Newsletter der Beratung Digitale Bildung für die Gymnasien der Oberpfalz aus dem Frühjahr und Sommer 2026.
Ein ziemlich sperriger Name, aber inhaltlich absolutes Gold.
Ja, absolut. Und unsere Mission für diese gemeinsame Recherche ist es eigentlich, eine Art mentalen Kompass zu kalibrieren. Wir wollen herausfinden, wo heute die wahren Grenzen der künstlichen Intelligenz liegen.
Genau, und da geht es eben nicht nur darum, was die Technologie mittlerweile alles kann, sondern vor allem darum, was wir rechtlich eigentlich überhaupt noch dürfen.
Ja, und das ist der Punkt, der mich persönlich am meisten fasziniert. Was macht diese permanente Auslagerung von Denkarbeit eigentlich so ganz schleichend mit unseren Gehirnen?
Das ist wirklich die entscheidende Achse, an der sich heute alles ausrichtet. Weißt du, wer heute im Studium, im Beruf oder, naja, auch nur bei der Organisation seines Alltags auf diese Werkzeuge zurückgreift, der bewegt sich unwissentlich in einem krassen juristischen und kognitiven Minenfeld.
Mhm.
Wir laden ahnungslos Dokumente hoch, verletzen Urheberrechte und Datenschutzvorgaben am laufenden Band. Und was vielleicht am allergravierendsten ist, wir berauben uns selbst unserer eigenen geistigen Fähigkeiten.
Also lass uns genau diese Entwicklung mal Schritt für Schritt aufdröseln. Bevor wir nämlich verstehen können, warum wir in Gefahr sind, müssen wir begreifen, wie mächtig unser Gegenüber eigentlich geworden ist.
Richtig.
Wenn ich an Werkzeuge denke, dann habe ich immer eine ganz klare Erwartungshaltung. Ein Werkzeug ist passiv. Also ein Hammer liegt da auf dem Tisch. Bis ich ihn in die Hand nehme, der schlägt nicht von alleine zu.
Bisher war das so, ja.
Aber die Quellen zeigen ja ganz deutlich, dass diese grundlegende Regel gekippt ist. Wir haben es einfach nicht mehr mit so glorifizierten Chatbots zu tun, die brav auf unseren Textbefehl warten.
Nein, überhaupt nicht. Der Paradigmenwechsel, von dem du da sprichst, der trägt einen konkreten Namen, nämlich KI-Agenten.
Ah, okay.
Die Newsletter beschreiben da einen Fall aus dem Februar 2026, der das wirklich perfekt illustriert. Da gab es einen österreichischen Entwickler namens Peter Steinberger.
Mhm, ich erinnere mich an die Stelle.
Genau. Der hat ein Solo-Projekt auf GitHub veröffentlicht und das ging komplett viral. Das Projekt heißt OpenClaw. Und Steinberger selbst beschreibt es als einen Geist, der quasi vor deinem Computer sitzt.
Ein Geist am Computer? Krass.
Ja. Und wenn man sich die Mechanik dahinter mal genauer ansieht, ist das eine extrem treffende Analogie. Ein herkömmliches Programm arbeitet ja linear. Also wenn X passiert, dann tue Y. Und wenn Y nicht funktioniert, dann zeigst du eben eine Fehlermeldung.
Logisch.
Ein Agent wie OpenClaw hingegen, der bekommt ein Ziel vorgegeben und sucht sich dann selbst den Weg dorthin.
Da gab es doch diesen einen Erfahrungsbericht von einem Nutzer in den Quellen, der das so unfassbar gut auf den Punkt bringt.
Der mit dem Restaurant?
Genau der. Der Nutzer gab OpenClaw morgens einfach den simplen Auftrag, einen Tisch in so einem bestimmten Restaurant zu reservieren. Er ging zur Arbeit und die Maschine legte los. Aber dann stieß die KI auf ein Problem. Nämlich die Website des Restaurants bot gar keine Möglichkeit zur Online-Reservierung an.
Und hier hätte ja jedes alte System einfach kapituliert.
Richtig, das wäre das klassische Ende vom Skript gewesen. Fehlermeldung, Reservierung nicht möglich, Pech gehabt.
Aber OpenClaw hat eben ein Zielverständnis. Der Agent hat diese Blockade auf der Website erkannt, hat sich dann stattdessen die Telefonnummer herausgesucht und sich kurzerhand selbst mit einem anderen Tool verknüpft.
Mit 11 Labs, oder?
Genau, mit 11 Labs. Das ist ja diese Software zur Generierung von künstlichen, echt klingenden menschlichen Stimmen. OpenClaw hat also einen Voice-Agenten erstellt, rief völlig eigenständig in diesem Restaurant an und hat dann tatsächlich mit dem menschlichen Personal am anderen Ende der Leitung diese Reservierung ausgehandelt.
Völlig autonom.
Komplett ohne menschliches Zutun.
Das hat für mich echte Zauberlehrling-Vibes, weißt du? Die Geister, die ich rief. Man wirft so einen unbedarften Befehl über die Schulter und plötzlich interagiert die Maschine als vollwertiger Akteur in unserer physischen Welt.
Ja, das ist schon gruselig.
Und das ist ja nicht bei diesem kleinen Open-Source-Experiment geblieben. Die kommerziellen Riesen haben das ja sofort in fertige Produkte gegossen.
Die Entwicklungen haben sich in diesem Frühjahr wirklich überschlagen. Anthropic brachte da Claw Cowork und Claw Code auf den Markt.
Für einen lächerlichen Betrag, oder?
Ja, für etwa 20 Euro im Monat. Dafür bekam man plötzlich einen digitalen Mitarbeiter direkt auf den eigenen Rechner. Der Autor des Newsletters beschreibt sehr eindrücklich, wie diese Systeme arbeiten. Claude liefert dir nicht mehr nur so ein paar Codeschnipsel in einem Chatfenster, die du dann selber noch mühsam kopieren musst.
Das war gestern.
Genau. Das System öffnet jetzt selbstständig Ordner auf deinem PC, es legt Dateien an, installiert notwendige Bibliotheken und programmiert am Ende eine lauffähige Lernapplikation, ohne dass du als Mensch auch nur einen einzigen Mausklick machen musstest.
Wahnsinn. Und noch absurder fand ich ehrlich gesagt dieses Beispiel aus der Buchhaltung.
Oh ja, das war heftig.
Zitte das sogenannte Claude Browser Use. Er gab der KI sinngemäß den Auftrag, geh mal in mein Amazon-Konto, durchsuche alle meine Bestellungen aus dem Jahr 2025 und mach mir eine saubere Excel-Tabelle mit allem, was ich irgendwie bei der Steuer absetzen kann.
Ein Traum für jeden Freelancer.
Ja, und die KI hat sich selbst durch die Benutzeroberfläche von Amazon navigiert, hat sich durch hunderte Rechnungen geklickt, die Produkte analysiert und dann eine perfekt formatierte, steuerlich kategorisierte Tabelle gebaut. Eine Aufgabe, für die ein Mensch locker ein ganzes Wochenende opfert.
Um zu verstehen, warum das so bahnbrechend ist, müssen wir uns wirklich klar machen, was die KI da auf kognitiver Ebene leistet. Sie übersetzt ja nicht einfach nur Text.
Nee.
Sie muss visuelle Interfaces deuten. Sie muss crawlen. Sie muss Entscheidungen darüber treffen, welche Artikel steuerlich überhaupt relevant sind. Und diese Daten dann in eine völlig andere Anwendungsstruktur, nämlich Excel, überführen. Und die Konkurrenz hat da ja massiv nachgezogen.
Wer war da alles im Spiel?
Ende April 2026 veröffentlichte OpenAI das große ChatGPT 5.5-Update.
Ah, stimmt.
Mit einer Super-App namens Codex. Und Google konterte direkt mit Nano Banana Pro und dem Agentensystem Anti-Gravity. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Google mit Gemini und Notebook LM ohnehin schon extrem starke Alternativen im Rennen hatte.
Ja, absolut. Aber das eigentliche Highlight von diesem ganzen ChatGPT-Update, das war doch dieses Images 2.0.
Oh ja.
Dieser Philosophietest. Die Quellen erwähnen da einen völlig verrückten Testlauf mit einem Bildprompt. Kannst du mal aufdröseln, was der Autor da genau von der KI verlangt hat? Weil als ich das gelesen habe, klang das für mich weniger nach einer Bildbeschreibung als nach einem vollwertigen Universitätsseminar in Erkenntnistheorie.
Das war es im Grunde auch. Der Prompt war ein bewusster Stresstest für das semantische Verständnis dieser Maschine. Also der Autor forderte eine Illustration, die den historischen Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaft darstellt.
Okay, klingt machbar.
Ja, aber hör dir die Details an. Er verlangte, dass Friedrich Nietzsche vor einer zerfallenden Kirche kniet. Die Kirche sollte mit den Worten Religion und Moral beschriftet sein. Dann sollte eine Abrissbirne mit der Aufschrift Determinismus heranschwingen.
Puh.
Über Nietzsches Kopf eine Gedankenblase mit Gott ist tot. Und daneben sollte ein neues Gebäude namens Atheismus auf einem Fundament der Naturwissenschaft errichtet werden.
Das ist schon krass.
Und um das Ganze komplett auf die Spitze zu treiben, musste dieses Fundament teilweise von mittelalterlichen Mönchen erbaut werden, um die historischen, klerikalen Wurzeln der modernen Wissenschaft zu symbolisieren.
Also allein das in ein kohärentes, logisches Bild zu packen, ist absoluter Wahnsinn. Aber er hat dann ja noch eine zweite Runde gedreht, richtig?
Genau. In der zweiten Stufe bat er die KI, diese ganze Szene konzeptionell in die Zukunft zu verschieben. Max Planck sollte plötzlich auftauchen und die Naturwissenschaft durch die Quantenphysik erweitern. Die KI sollte darstellen, wie diese neue Unschärfe der Quantenmechanik dem Determinismus das Fundament entzieht, woraufhin die Abrissbirne kippt und das Gebäude des theoretischen Atheismus feine Risse bekommt.
Und das hat geklappt?
ChatGPT Images 2.0 hat das fehlerfrei in ein fotorealistisches, logisch perfekt aufgebautes Schaubild übersetzt. Wir reden hier davon, dass die KI keine bloßen Pixel mehr versteht. Sie versteht tiefgründige Philosophiegeschichte und die Kausalität völlig abstrakter Konzepte.
Okay, wow. Wir haben also Systeme, die hochkomplexe Zusammenhänge verstehen, die autonom handeln und Werkzeuge benutzen können. Und das bringt uns, glaube ich, an einen sehr kritischen Punkt. Denn mit dieser unglaublichen Macht kommt ja auch eine unglaubliche Verlockung, ne?
Ja, leider.
Wenn die KI das alles kann, ist mein erster, völlig natürlicher Reflex. Ich gebe ihr einfach alles. Ich werfe meine Sitzungsprotokolle, meine Rechnungen, Unterrichtsmaterialien, PDF-Bücher und Memos in den Chat, damit sie mir die Arbeit abnimmt.
Und genau hier warnen die Newsletter extrem eindringlich. Weil wir genau hier, also mitten im Alltag, ständig unsichtbare Grenzen überschreiten.
Wir betreten das juristische Minenfeld.
Ganz genau. Die Quellen zitieren hier als Präzedenzfall Random House gegen OpenAI aus dem März 2026.
Was war da die Kernbotschaft?
Die Kernbotschaft aus diesem Fall ist wirklich fundamental. Das reine Hochladen von Texten in ein KI-System gilt rechtlich bereits als Vervielfältigung.
Okay.
Und das bedeutet schlichtweg, dass du dafür die ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers benötigst.
Aber warte mal kurz, da muss ich jetzt mal kurz den Anwalt des Teufels spielen.
Gerne.
Wenn ich mir ein 5-seitiges PDF aus dem Netz lade, es durchlese und in meinem eigenen Kopf zusammenfasse, ist das völlig legal. Warum interessiert es das Gesetz plötzlich, ob ich dieses Dokument meiner Maschine zum Lesen gebe? Es geht mir doch nur um eine Zusammenfassung für mich privat.
Der Unterschied liegt in der Mechanik der Systeme, die du da benutzt. Wenn du einen Text liest, bleibt er ja in deinem Kopf.
Klar.
Wenn du aber ein urheberrechtlich geschütztes Dokument in eine kommerzielle, cloudbasierte KI wie die Standardversion von ChatGPT oder Claude hochlädst, dann verarbeitet das System diesen Text nicht nur, um dir deine Antwort zu generieren.
Sondern
es nutzt diese Eingabe in der Dilde, um sein globales Modell weiter zu trainieren. Deine Daten fließen also in den großen Topf. Die KI lernt aus dem Stil, den Informationen und der Struktur deines hochgeladenen PDFs. Und das ist rechtlich eine kommerzielle Verwertung eines geschützten Werkes ohne Lizenz. Also die klassische Schulbuchkopie in die KI hochzuladen, ist ein absolutes Tabu.
Gut, verstehe. Das betrifft jetzt die großen globalen Clouds. Aber in den Schulen und Behörden, da arbeitet man ja oft mit so geschützten Umgebungen. Die Quellen erwähnen da bayerische Systeme wie BYSES oder auch eine KI namens Telly. Sind wir denn da auf der sicheren Seite?
Diese Systeme sind deshalb anders, weil sie auf einer Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung basieren, kurz AVV.
Okay, AVV.
Stell dir das wie eine juristische und technische Brandschutzmauer vor. So eine AVW garantiert, dass deine Eingaben streng abgekapselt werden. Die KI-Firma darf deine Daten zwar verarbeiten, um dir deine Zusammenfassung zu generieren, aber sie darf sie unter gar keinen Umständen für das Training ihrer globalen Modelle verwenden.
Es ist also der Unterschied zwischen einem privaten Gespräch im schalldichten Raum und einer Durchsage über einen öffentlichen Lautsprecher.
Super Analogie, ja. Aber, und das ist ein massives Aber, selbst in diesen geschützten lokalen Umgebungen greift das Urheberrecht.
Das ist dann diese berühmte 15%-Regel, oder?
Korrekt. Selbst wenn du die sicherste staatlich zertifizierte KI nutzt, darfst du rechtlich maximal 15% eines geschützten Werkes hochladen, um es analysieren zu lassen. Und die absolute Obergrenze liegt bei 20 Seiten. Alles, was darüber hinausgeht, gilt als illegale Reproduktion, auch im geschützten Raum.
Okay, das leuchtet mir jetzt bei so professionell publizierten Büchern oder Zeitungsartikeln ein. Aber in der Realität füttern wir die KI ja oft mit Dingen, die wir oder unsere Kollegen selbst geschrieben haben.
Ja, das Alltagsgeschäft?
Genau, ein schnelles Meetingprotokoll, irgendwelche E-Mail-Entwürfe. Im Bildungsbereich sind es ganz oft Schüleraufsätze. Da fällt in den Newslettern dieser wunderbar sperrige, typisch deutsche Begriff, die Schöpfungshöhe.
Ein tolles Wort.
Was genau hat es denn damit auf sich?
Die Schöpfungshöhe ist quasi der Dreh- und Angelpunkt des Urheberrechts, wenn es um unsere alltäglichen Texte geht. Das Gesetz schützt nämlich nicht die bloße Idee oder harte Fakten, sondern immer die Individualität, die Originalität der konkreten Formulierung.
Mhm.
Nehmen wir mal an, ein Lehrer möchte sich die Arbeit erleichtern und lässt Aufsätze von einer sicheren, lokalen KI korrigieren. Wenn wir da einen Text aus der 6. Klasse haben, in dem der Schüler im Grunde nur so stumpf die Merkmale eines Laubwaldes aufzählt, fehlt es an Originalität.
Okay.
Die Schöpfungshöhe ist zu gering. Der Text ist rechtlich gesehen zu gewöhnlich, um Eigentum zu sein.
Das heißt, im Umkehrschluss, den darf ich einfach in die KI werfen.
Unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien, ja, darfst du das. Aber sobald wir in die Oberstufe wechseln, sieht die Welt völlig anders aus.
Warum das?
Bei einer kreativen Seminararbeit oder einem analytischen Essay haben wir plötzlich eine individuelle gedankliche Leistung. Die Schöpfungshöhe ist erreicht. Der Text ist ein geschütztes Werk.
Ah.
Und hier dürfte der Lehrer den Text nur dann von der KI prüfen lassen, wenn der Schüler als Urheber ausdrücklich zugestimmt hat.
Da muss ich jetzt aber wirklich reingrätschen, weil sich da für mich gerade ein riesiger Widerspruch auftut.
Okay, schieß los.
Das war jetzt ja nur das Urheberrecht. Was ist denn mit dem Datenschutz? Lass uns mal eine ganz banale Situation aus dem Alltag durchspielen.
Gerne.
Ich sitze im Büro. Ein Kollege hat sich während eines Brainstormings hastig ein paar Notizen auf einem Block gemacht. Ich nehme mein Handy, scanne seine handgeschriebene Mitschrift ein und lade sie in eine durch AVV geschützte KI hoch mit dem Befehl, fass mir das mal für unser Trello-Board zusammen.
Mhm.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, begehe ich in exakt diesem Moment eine massive Datenschutzverletzung. Nur weil der Text handgeschrieben ist.
Ja. Eindeutig ja.
Aber warum? Der Inhalt auf dem Zettel ist doch völlig banal. Da geht es um irgendwelche Projektideen. Das ist ja nicht seine private Krankengeschichte. Warum interessiert es den Datenschutz, ob er das jetzt getippt oder auf einen Block gekritzelt hat?
Weil die moderne KI Handschriften heute extrem präzise auslesen und analysieren kann. Und datenschutzrechtlich ist die spezifische Handschrift eines Menschen eine eindeutig personenbezogene Information.
Ernsthaft?
Ja. Sie ist ein biometrisches Merkmal, im Grunde so individuell wie ein Fingerabdruck oder ein Iris-Scan. Wenn du diese Handschrift scannst, verarbeitest du nicht nur den Inhalt der Notiz, sondern du verarbeitest die biometrische Identität deines Kollegen.
Wahnsinn.
Das darfst du ohne seine explizite Erlaubnis niemals tun, völlig egal, wie sicher die Server der KI angeblich sind. Und das Gleiche gilt übrigens ausnahmslos für jede Form von Audio- oder Videoaufnahmen. Die Stimmfarbe und das Gesicht eines Menschen sind immer geschützte, personenbezogene Daten.
Das ist wirklich verrückt. Man denkt, man digitalisiert nur mal eben kurz ein Stück analoges Papier, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und in Wahrheit verarbeitet man unbewusst biometrische Identitätsdaten.
Genau das ist die Gefahr.
Das zeigt irgendwie, wie blind wir oft für die Technologie geworden sind.
Apropos blindes Vertrauen, die Quellen räumen ja auch ziemlich schonungslos mit diesen sogenannten KI-Detektoren auf, oder?
Oh ja.
Also diese Software, die uns wie so ein digitaler Polizist sagen soll, aha, dieser Text wurde zu 90% von ChatGPT geschrieben. In Newsletter sind da sehr eindeutig. Diese sogenannten Plagiat-Checker sind rechtlich absolut wertlos.
Warum?
Die Mechanik dahinter produziert schlichtweg zu viele Fehler. Man nennt das False Positives, bei denen völlig menschliche Texte fälschlicherweise als KI-generiert markiert werden. Sie bieten juristisch überhaupt keine gerichtsfeste Grundlage, um irgendjemandem einen Betrug nachzuweisen. Man kann sich darauf schlicht nicht verlassen.
Okay, lass uns da mal kurz durchatmen und bilanzieren. Wir wissen jetzt, wir müssen unsere Daten extrem schützen. Wir nutzen sichere lokale KIs mit einer AVV. Wir beachten die 15%-Regel. Wir schätzen die Schöpfungshöhe von Texten ab und ganz wichtig, wir laden niemals, wirklich niemals, Handschriften, Sprachnachrichten oder Videos ohne Einwilligung hoch.
Das wäre der juristische Idealfall.
Genau, wir sind juristisch völlig sauber. Aber die Dokumente aus der Oberpfalz deuten an, dass wir selbst dann noch ein gewaltiges Problem haben. Nehmen wir mal an, wir machen alles richtig. Was macht denn diese ständige Nutzung der Systeme, das permanente Auslagern unserer Aufgaben, eigentlich kognitiv mit uns?
Das führt uns in den sehr spannenden psychologischen Teil der Quellen. Eine Lehrkraft namens Markus Piller prägt dort den Begriff des Deskilling-Phänomens.
Deskilling?
Genau. Deskilling bedeutet den schleichenden Verlust von Fähigkeiten durch die Auslagerung an Technologie. Piller beschreibt da eine Szene aus seinem Unterricht mit einer 12. Klasse kurz vor dem Abitur. Ein Schüler fragte ihn allen Ernstes: Herr Piller, was halten Sie davon, wenn wir uns den komplexen Stoff einfach von der KI Gemini erklären lassen?
Naja, aber auf den ersten Blick klingt das doch nach dem ultimativen pädagogischen Traum. Jeder Schüler hat seinen eigenen, geduldigen, unendlich intelligenten Privatlehrer in der Tasche. Ein riesiger Schritt zur Demokratisierung von Bildung.
In der Theorie klingt das fantastisch, ja? Aber in der Praxis stellte Piller dann etwas sehr Besorgniserregendes fest. Bei der darauffolgenden Klausur zeigte sich nämlich, dass ein großer Teil der Schüler massive Schwierigkeiten mit der eigenständigen Textarbeit hatte.
Woran lag das?
Sie konnten sich durch komplexe, sperrige Texte einfach nicht mehr durchbeißen, weil ihnen die Frustrationstoleranz fehlte. Die KI hatte ihnen im Vorfeld ja stets die vorgekaute, leicht verdauliche Zusammenfassung geliefert.
Das erinnert mich total an die Entwicklung unserer Orientierung im Straßenverkehr.
Wie meinst du das?
Naja, erinnerst du dich noch an die Zeit vor Smartphones, als wir noch mit einem Stadtplan navigieren mussten?
Oh ja, das war anstrengend.
Ja, wir hatten eine mentale Landkarte im Kopf. Heute haben wir GPS. Wir folgen blind dem kleinen blauen Punkt auf dem Bildschirm. Und ohne diesen blauen Punkt finden wir oft nicht mal mehr aus unserem eigenen Stadtviertel heraus.
Da hast du recht.
Wir haben unseren inneren Kompass komplett an die Technik ausgelagert. Und die Quellen legen ja nahe, dass wir gerade exakt dasselbe mit unserem kritischen Denken tun.
Deine GPS-Analogie trifft den wissenschaftlichen Kern da erschreckend genau. Und dass diese kognitiven Muskeln verkümmern, das ist nicht nur so ein Bauchgefühl von Lehrern. Die Newsletter zitieren eine ziemlich aufsehenerregende MIT-Studie aus dem Jahr 2025 mit dem treffenden Titel Your Brain on ChatGPT.
Was genau haben die da untersucht?
Die Methodik der Forscher war sehr aufschlussreich. Sie ließen 54 Probanden akademische Essays schreiben. Sie teilten sie dabei in drei Gruppen ein. Eine Gruppe durfte modernste KI-Tools nutzen, eine durfte nur klassisch über Suchmaschinen recherchieren und die dritte Gruppe musste völlig ohne digitale Hilfsmittel arbeiten.
Okay.
Der entscheidende Punkt war aber, während des gesamten Schreibprozesses wurde die Gehirnaktivität der Teilnehmer mittels EEG gemessen.
Und was genau haben die Hirnströme verraten? Ich nehme mal an, die KI-Gruppe war mit Abstand am schnellsten fertig, aber wie sah es bei denen im Kopf aus?
Die EEG-Messungen zeigten bei der Gruppe, die mit KI arbeitete, die mit Abstand niedrigste Gehirnkonnektivität.
Echt jetzt?
Ja. Und zwar ganz spezifisch in den neuronalen Netzwerken, die für Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und reflektiertes, tiefes Denken zuständig sind. Weil die KI die semantische Synthese, also das Verknüpfen von Sinnzusammenhängen, komplett übernommen hatte, feuerten diese Areale im Gehirn der Nutzer schlichtweg nicht mehr.
Das ist krass.
Das Resultat war wirklich katastrophal. 83% der KI-Nutzer waren im Nachhinein nicht in der Lage, auch nur eine einzige Passage aus dem Text zu zitieren, den sie gerade selbst unter ihrem Namen eingereicht hatten.
83%. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben den Text produziert, aber er hat ihr eigenes Gehirn im Grunde nie wirklich berührt. Er war nie in ihrem Kopf.
Die Wissenschaftler nennen das Cognitive Debts, also kognitive Schulden. Jedes Mal, wenn wir das Denken an die Maschine delegieren, nehmen wir quasi einen Kredit auf unsere eigenen Fähigkeiten auf.
Das ist ein starkes Bild.
Und die ganz große Gefahr dabei ist die kognitive Illusion. Wenn du einen brillant formulierten Text von Claude oder ChatGPT durchliest, gibt dir dein Gehirn sofort das Feedback: Ah, das macht Sinn, ich habe das verstanden.
Ja, man fühlt sich schlau.
Genau. Die sprachliche Eloquenz der KI gaukelt uns vor, wir hätten uns den Inhalt angeeignet. Es fühlt sich an wie Lernen, aber tiefes Verständnis entsteht eben niemals durch reines Konsumieren von so glatten, perfekten Antworten.
Es gibt da diesen wunderbaren Begriff, den die Forscher Bjork und Bjork schon 1994 geprägt haben und der in den Newslettern sehr prominent zitiert wird. Desirable Difficulties, also erwünschte Schwierigkeiten.
Ein fantastisches psychologisches Konzept, absolut. Wahres Verständnis und langfristige Gedächtnisbildung brauchen Reibung. Sie brauchen kognitive Anstrengung.
Piller bringt in den Quellen dazu ja diese großartige Analogie vom Klavierspielen.
Ja, die ist super.
Wenn du dich ans Klavier setzt und immer nur die Passagen spielst, die ohnehin schon flüssig laufen, weil sie eben leicht sind, dann stagnierst du. Du wächst nicht. Um ein besserer Spieler zu werden, musst du genau die Takte üben, an denen deine Finger immer wieder stolpern.
Du musst den Schmerz aushalten.
Richtig. Du musst diese harte, frustrierende Zone aushalten und dich da durcharbeiten. Und wer heute jede anstrengende Lese- oder Schreibarbeit konsequent an die KI auslagert, der übt im Grunde nur noch die leichten Passagen. Der verliert völlig die Fähigkeit, kognitive Frustration überhaupt auszuhalten.
Um aus dieser Falle wieder herauszukommen, bietet der Bildungsforscher Mutlu Tsukuruwa ein sehr klares Modell an. Er sagt, wir müssen unsere Nutzung von KI radikal in zwei Kategorien unterteilen. Externalisierung versus Extension.
Okay, Externalisierung, das ist wahrscheinlich das, was wir gerade besprochen haben.
Ganz genau. Ich lagere mein Denken aus. Ich sage der Maschine, schreib mir diesen Text, fass mir dieses Buch zusammen, löse dieses Problem für mich. Die KI fungiert hier als Krücke, die mir das Laufen komplett abnimmt.
Ich mache mich also kognitiv kleiner, weil die Maschine die Arbeit macht. Und die Alternative, diese Extension?
Die Extension, also die Erweiterung, nutzt die KI nicht als Krücke, sondern vielmehr als Trampolin.
Ah.
Du erledigst die kognitive Schwerstabarbeit erstmal selbst. Du schreibst deinen Text, du entwickelst deine These, du baust das Fundament. Und dann erst dann gibst du das der KI und forderst sie heraus.
Wie sieht so eine Herausforderung aus?
Du sagst zum Beispiel, hier ist meine Argumentation. Analysiere sie und kritisiere sie aus der Perspektive eines Skeptikers. Wo sind meine logischen Lücken? Hier nimmt dir die Maschine das Denken eben nicht ab. Sie zwingt dich vielmehr dazu, noch tiefer und präziser zu denken. Mensch und Maschine erweitern sich gegenseitig.
Okay, wow. Lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und auf diese wilde Reise blicken, die wir heute durch diese Newsletter aus dem Jahr 2026 gemacht haben.
Sehr gern.
Wir haben gesehen, dass die Werkzeuge von gestern heute autonome Akteure sind. Wir haben KI-Geister wie OpenClaw, die im Hintergrund eigenständig Telefonate führen und unsere Tische reservieren. Wir sind durch ein hochkomplexes juristisches Minenfeld navigiert.
Und haben verstanden, warum eine AVV wie eine Brandschutzmauer wirkt.
Genau, und was die Schöpfungshöhe von Schulaufsätzen bedeutet. Und warum das schnelle Einscannen einer handgeschriebenen Notiz vom Kollegen uns direkt in einen heftigen Datenschutzverstoß manövriert.
Und wir haben den Preis der Bequemlichkeit beleuchtet. Die MIT-Studie hat uns ja schwarz auf weiß gezeigt, dass die Auslagerung von Anstrengung unsere Gehirnkonnektivität in den Zentren für Reflexion messbar schrumpfen lässt. Wir häufen kognitive Schulden an, verdeckt von dieser kognitiven Illusion.
Und die Relevanz für dich, der uns heute bei dieser Recherche begleitet hat, die könnte im Alltag eigentlich nicht größer sein. Wenn du das nächste Mal vor deinem Bildschirm sitzt und das Eingabefenster von ChatGPT, Claude oder Gemini öffnest, dann halte einfach mal für eine einzige Sekunde inne.
Ein guter Rat.
Stell dir ganz bewusst die Frage, nutze ich dieses unglaubliche Werkzeug gerade als Hebel, um meine eigenen Fähigkeiten zu erweitern, um mich selbst herauszufordern? Das wäre dann die Extension.
Richtig.
Oder nutze ich es in diesem Moment einfach nur als kognitive Krücke, weil ich diesen mentalen Berg gerade nicht selbst hinauflaufen will? Das wäre die Externalisierung.
Es ist jeden Tag aufs Neue die Entscheidung zwischen dem bewussten Training unserer mentalen Muskulatur und einem schleichenden, komfortablen Deskilling.
Ganz genau. Und um dich mit einem Gedanken in den Tag zu entlassen, der das Ganze vielleicht noch auf eine etwas philosophischere, aber leider sehr reale Ebene hebt, wir haben heute viel darüber gesprochen, wie wir mit der Maschine interagieren.
Mhm.
Aber stell dir mal folgendes Alltagsszenario vor, das heute schon passiert. Du bist extrem gestresst. Du musst einem Kollegen oder Kunden dringend antworten. Um Zeit zu sparen, lässt du deine KI aus drei kurzen Stichpunkten eine ellenlange, hochprofessionelle und wahnsinnig eloquente E-Mail formulieren. Du klickst super zufrieden auf Senden.
Ein Klassiker.
Der Empfänger dieser E-Mail ist aber auf der anderen Seite genauso gestresst wie du. Er sieht diesen gewaltigen Textblock aufploppen, hat überhaupt keine Zeit, ihn zu lesen, kopiert ihn direkt in seine KI und gibt den Befehl, fass mir das mal bitte kurz in drei Stichpunkten zusammen.
Ja, das ist die Realität.
Wenn unsere Maschinen also anfangen, wortreiche E-Mails zu verfassen, nur damit die Maschinen der anderen Seite sie am Ende wieder dekonstruieren und wir Menschen im Grunde nur noch die erschöpften biologischen Zwischenhänder sind, die stumpf auf Senden und Empfangen klicken, kommunizieren wir dann überhaupt noch miteinander? Etwas, worüber du beim nächsten Prompt vielleicht einfach mal nachdenken kannst.